ARD.
Was uns hier überrascht hat, war, dass der bekannte Riss sich sehr schnell weiterentwickelt hat.
Es geht um die Sicherheit von uns allen und in diesem Falle dann auch der Fahrgäste der S-Bahn Berlin.
Das Bauwerk muss abgebrochen werden und wir werden jetzt parallel auch den schnellstmöglichen Abbruch mitdenken.
Es musste erstmal ordentlich krachen, ehe Verantwortung übernommen worden ist von der politischen Haushaltung der Senatsverwaltung.
Wenn diese Rückschrittskoalition mit unserer Stadt fertig ist, dann fahren wir wohl im Ochsenkarren durch die Stadt.
Na, Sie ahnen, worum es geht. Um Berlins Bröckelbrücken, um die A100-Bredouille, die Ringbahnbrücke am Funkturm, reißt ja nicht nur. Sie muss schnellstmöglich ganz abgerissen werden, ist jetzt klar. Und das heißt auch erstmal womöglich für Monate, keine S-Bahn darf drunter fahren. Berlins Bahnchaos, Verkehrssenatorin Bondes Bankrotterklärung. Und war da noch was mit der BVG? Darum geht's heute in unserer Spreepolitik, dem landespolitischen Podcast. Ich bin Angela Ulrich. Hallo. Sabine Müller und Jan Menzel sind unsere Brücken-BVG und sonstige Baustellenexperten heute im Spreepolitik-Podcast. Beide aus unserer Berliner Landespolitik-Redaktion. Grüßt euch, ihr beiden.
Hallo, Angela.
Hallo, auch von mir.
Ja, wir haben ja eben schon über Brücken, Bröckeln, Bonde, das sind heute unsere B-Themen, die wir heute gesammelt uns nochmal angucken, oder?
Man könnte auch noch Blamage dazugeben vielleicht noch, weil das, was wir da gerade sehen, ist ja auf mehreren Ebenen nun nicht gerade erfreulich, schon fast peinlich. Also da gibt es einiges, was man wortspielerisch machen könnte.
Und ich würde sagen, ein Glück, dass unsere Verkehrssenatorin nicht mehr Manja Schreiner heißt, dann wäre es nur halb so schön.
Richtig, Ute Bonde, wie gesagt, die ist auch dabei. Die werden wir uns auch, leider können wir so Ihnen ja nicht zeigen, die war nämlich in orange-roter Warnweste zu sehen bei einer Pressekonferenz. Da werden wir jetzt nämlich mal ernst. Es gibt nämlich jede Menge heute zu bereden bei uns in der Spreepolitik zu Baustellen im Berliner Verkehr. Da ist einmal der Tarifstreit bei der BVG. Da gab es ja in dieser Woche den nächsten Warnstreik, Mittwoch, Donnerstag. Hunderttausende Berlinerinnen und Berliner haben das ganz schmerzhaft zu spüren bekommen. Schlichtung, sie ist gestartet, gucken wir uns dann auch noch ausführlich an, auch die massiven Forderungen der Gewerkschaft Verdi weiterhin für die BVG-Beschäftigten, ob die berechtigt sind oder nicht. Wie gesagt, das kommt dann später, aber ganz aktuell, wie gesagt, die Bröckelbrücke der Autobahn 100. Sie führt ja über die Ringbahn im Autobahnkreuz am Funkturm, ist selbst schon tagelang gesperrt für den Autoverkehr. Und seit Donnerstag spätabends darf eben auch die S-Bahn, die Ringbahn, nicht mehr drunter durchfahren, weil der Risspfeiler gestützt werden muss. Dazu gab es eine Pressekonferenz auf der Brückenzufahrt. Und da standen zum Beispiel eben die Verkehrssenatorin Ute Bonde, genau wie auch Verantwortliche der Autobahngesellschaft, die ja zuständig ist für diese Bröckelbrücke der A100. Und da hat einer was gesagt, Dirk Brandenburger, der technische Geschäftsführer, dass da offenbar wirklich Gefahr im Verzuge war.
Was uns hier überrascht hat, war, dass der bekannte Riss sich sehr schnell weiterentwickelt hat. Das war aufgrund der bisherigen Prognosen so nicht zu erwarten gewesen. Gut ist, dass wir das Bauwerk in sehr intensiver Kontrolle hatten und die Kollegen hier wirklich gute Arbeit geleistet haben und ein waches Auge auf dieses Bauwerk gerichtet haben.
Sabine, wie ist der Stand? Was ist da im Moment auf dieser Brücke los, mit dieser Brücke?
Naja, sie überlegen jetzt, wie es da weitergehen kann. Es hieß ja dann am Donnerstagabend, wir müssen da stützen, dass eben, also ehrlich gesagt, diese Brücke nicht zusammenfällt, so hörte sich das an. Also ich habe schon den Eindruck, dass wir da so ein bisschen eventuell an der Katastrophe vorbeigeschrappt sind. Also das war erstmal die Ansage. Wir müssen diese Brücke abstützen und dann sozusagen gucken, wie es weitergeht. Das hat sich jetzt dann ein bisschen, also Freitagnachmittag, ein bisschen anders angehört. Da wurde nämlich gesagt, wir müssen mal gucken, ob wir tatsächlich eine Abstützung machen oder ob wir tatsächlich gleich an den Abbruch gehen. Darüber laufen jetzt offensichtlich gerade die Gespräche. Der Herr Brandenburger, also der technische Geschäftsführer der Autobahn GmbH, den du ja schon erwähnt hast, der hat gesagt, wir denken auch darüber nach, ob ein Abbruch nicht vielleicht sogar schneller ist, um dann auch die Ringbahn wieder fahren zu lassen, weil das ja echt nicht besonders schön ist für die Leute, die eigentlich benutzen müssen. Also diese Umfahrung mit Bussen und so weiter, die dauert. Also ich glaube, da passiert gerade ganz viel hinter den Kulissen. Und das, was wir noch Freitagmorgen gesagt haben, dass die Ringbahn vielleicht 2 Wochen gesperrt ist, ich habe im Moment das Gefühl, das wird länger. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Jan.
Keine Ahnung, ich habe nur das Gefühl gehabt, es haben jetzt wirklich die Ingenieure übernommen und die Politiker stehen so ein bisschen daneben und gucken interessiert zu, was die machen. Es waren auch ganz klar die Ansagen, jetzt wirklich keine Daten nennen zu wollen. Das fand ich schon auffällig, erstmal abzuwarten, was die weiteren Gespräche ergeben, die auf der Fachebene geführt werden. Und in der kommenden Woche soll dann ja weiter kommuniziert werden, wie es dann mit dieser Brücke weitergeht. Aber dass jetzt praktisch wieder so alle Optionen auf dem Tisch liegen und gleichzeitig parallel auch noch diese andere Brücke angeguckt werden soll, was man damit machen kann, die gegenüber liegt, die andere Autobahnzufahrt, das zeigt einfach schon, dass wir da einen mega Baukomplex an der Backe haben, der uns auf absehbare Zeit unheimlich beschäftigen wird.
Und auf absehbare Zeit für jede Menge Stau sorgen wird. Sabine, du hast den Herrn Brandenburger angesprochen, der eben über genau diese Frage philosophiert hat. Reichen Stützmaßnahmen oder muss das ziemlich schnell gehen jetzt mit dem Abriss? Das, finde ich, sollten wir uns nochmal anhören.
Das Bauwerk muss abgebrochen werden und wir werden jetzt parallel auch den schnellstmöglichen Abbruch mitdenken von der Zeitschiene und schauen, welche Lösung als erstes zu realisieren ist, damit möglichst bald wieder der Bahnverkehr laufen kann und eine gewisse Entspannung auch für die ÖPNV-Nutzer und die Bürgerinnen und Bürger von Berlin hier eintritt.
Aber mein Gefühl war auch, selbst die Verkehrssenatorin hat jetzt nicht unbedingt Mut gemacht, dass es da schnell zu einer Entlastung führen könnte. Gerade für eben die Leute, die jetzt auf den öffentlichen Nahverkehr umsteigen müssen. Wie habt ihr das wahrgenommen, Jan?
Das war schon mal ein anderes. Sie keine Botschaft hat im Sinne von jetzt nochmal vielleicht eine harte Woche und dann wird alles wieder besser. Nee, das hat sie nicht gesagt. Ihr zentrales Versprechen, so habe ich es wahrgenommen, war ja eigentlich, dass es eine Art Spitzengespräch geben soll. Sie lädt ein zu einem Gipfel, zu dem auch dann der Bundesverkehrsminister, vermutlich hat er noch amtierende Volker Wissing, kommen soll, wo alle sich zusammensetzen. Das klingt ja erstmal ganz tatkräftig, aber auch da ist natürlich die Frage, es wird sicherlich kein Geschäft sein von Politikern, jetzt den eigentlichen Brückenbau zu forcieren, den Abriss festzulegen, die entsprechende Methode. Spannend finde ich aber, ob da möglicherweise doch bei den Verfahren ein bisschen nachgeholfen wird. Was kann man machen? Stichworte sind ja im Raum in der Politik, dass es eine Art Sonderbaurecht geben könnte. Was kann man machen, um vielleicht auch Ausschreibungen, die ja bei so großen Bauaufträgen nötig sind, zu umgehen? Gibt es Sofortvergaben? Was ist da rechtlich möglich? Da bin ich auch mal gespannt, was da zum Einsatz kommt, denn es muss ja in der Tat schnell gehen.
Genau, muss schnell gehen. Sabine, das war gestern auch im Plenum, im Abgeordnetenhaus, in der Aktuellen Stunde, das ganz, ganz große Thema, eben die Verkehrslage in Berlin. Da fand ich ganz interessant, dass Ute Bonde, die Verkehrssenatorin, ja ein bisschen von sich gewiesen hat, dass sie groß schuld sei an dem, was da gerade passiert. Können wir uns auch nochmal anhören.
Ich und wir haben diese Themen geerbt. Denn wer war seit Ende 2016 bis zum 27. April 2023 verantwortlich für den Verkehrsbereich? Sie, Bündnis 90, die Grünen.
Hat sie da einen Punkt, die Ute Bonde, dass das ja eigentlich die Vorgänger sich auch hätten genauer und besser angucken müssen?
Also grundsätzlich hat sie natürlich einen Punkt, weil Verkehrsprobleme in der Stadt entstehen meist nicht von heute auf morgen. Du hast eben gesagt, sie hat das so ein bisschen zurückgewiesen, dass sie da Verantwortlichkeit hat. Ich würde sagen, sie hat das in Bausch und Bogen von vorne bis hinten eigentlich zurückgewiesen. Und dieses Ich, das war natürlich sie, und das Wir, das war der Senat. Also da hat sie versucht zu sagen, wir nehmen sozusagen jetzt die Verantwortung an, aber wir haben eben nicht die Verantwortung dafür, was da passiert ist. Sie hat eine wirklich ganz, ganz große Verteidigungsrede gehalten und eine, die ich ehrlich gesagt nicht besonders glücklich fand. Im Titel der Aktuellen Stunde, die ja Grüne und Linke beantragt hatten, hieß es ja unter anderem, wo ist die Verkehrssenatorin mit Blick auf die Verkehrsprobleme? Und man hatte wirklich das Gefühl, dass sie irgendwie super transparent Rechenschaft ablegen wollte darüber, was sie alles gemacht hat. Sie hat wirklich minutenlang aufgezählt, mit wem sie sich wann getroffen hat, wann sie im RBB welche Interviews gegeben hat, um der Öffentlichkeit Informationen mitzuteilen, wann irgendwelche Ampelschaltungen geändert wurden an irgendeiner Straße.
Also um die Umfahrung besser fließend zu machen überhaupt
mal. Ganz genau, um da mit den Umleitungen besser klarzukommen. Also das war wirklich so, der Blick in den Terminkalender, guck mal, wie viel ich gemacht habe, aber es wirkte echt nicht souverän und es ist auch, also gerade bei Grünen und Linken, da hat man in entsetzte Gesichter geguckt. Der frühere Kultursenator Klaus Lederer von der Linksfraktion, der rief dann irgendwann rein, treten Sie zurück. Und der frühere linken Fraktionschef Carsten Schatz, der hat gesagt, was für ein Totalausfall Richtung Ute Bonde. Der Redner, der die Debatte begonnen hatte, das war übrigens Werner Graf von den Grünen, der grüne Fraktionschef, Und der hat unter anderem diesen Satz gesagt.
Wenn diese Rückschrittskoalition mit unserer Stadt fertig ist, dann fahren wir wohl im Ochsenkarren durch die Stadt.
Also man hört schon, da war eine Menge Polemik auch dabei, weil das ist natürlich echt Quatsch.
Jetzt ist genau die Frage, wie geht es weiter? Jan hatte schon angesprochen, möglicherweise schneller auf die Tube drücken beim Bau. Normalerweise werden solche Brücken, wenn die einen Ersatzneubau, wie es in diesem Fall nur ist, also da muss nicht neu genehmigt werden, die dürfen so einen Ersatzneubau machen, aber müssen den möglicherweise trotzdem ausschreiben europaweit und das dauert dann. Gab es da schon irgendwelche Erhellungen, Sabine, jetzt im Abgeordnetenhaus zum Beispiel? Oder auch Jan, du hast ja auch rumtelefoniert, ob das da jetzt schneller gehen könnte in diesem Fall?
Ich glaube, da sind viele Stellen, die das betrifft, eher noch am Prüfen. Da haben wir, glaube ich, noch keine wirklich konkreten Hinweise, wie man das machen könnte. Das ist natürlich auch ein Stück weit jetzt Neuland, ne? Dass wir in Berlin sowas schon mal hatten, dass von jetzt auf gleich sowas Zentrales zusammenzubrechen droht und man jetzt schnell Ersatz braucht, das gab es nach meinem Dafürhalten so, glaube ich, nicht. Wir hatten das bei der Elsenbrücke, da musste es dann auch zackig gehen mit Ersatzbauten. Da gibt es auch immer Handhabe. Der Vorteil ist ja hier in der Tat, dass schon Planungen da sind. Man fängt nicht komplett bei Null an. Das könnte ganz gut die Dinge vielleicht beschleunigen. Aber ich glaube, da haben sich alle Verantwortlichen eben auch mit Bedacht noch bedeckt gehalten, weil es eben rechtlich auch nicht ganz ohne ist.
Und um für diesen S-Bahn-Ausfall jetzt hier direkt am ICC, also Westkreuz ist ja als Umsteigebahnhof inzwischen gesperrt, wird nicht mehr angefahren, um da irgendwie Entlastung zu schaffen, da hat Ute Bonde, das können wir uns auch nochmal anhören, so ein bisschen, fand ich, rumgedruckst, die Frage, ob da wirklich was geht.
Wir sprechen mit der BVG, damit auch die BVG gegebenenfalls mehr Fahrzeuge hier in diesen Teil bringt. Und wir sprechen natürlich auch mit der DB Regio, insbesondere um auch Pendlerströme aufzufangen. Wir schauen dann, wenn wir wissen, wie lange hier wirklich eine Unterbrechung stattfindet, welche Maßnahme gewählt wird, dann schauen wir, welche Verkehre wir gegebenenfalls noch zusätzlich zur Entlastung auf die Strecke, auf die Schiene bringen oder auch auf die Straße bringen.
Sabine, es hört sich ein bisschen an, als dauert das, oder?
Ja, ich glaube, sie hat das natürlich gesprochen unter dem Eindruck, was da am Freitagmorgen los war. Also was man sonst in 5 Minuten erledigen konnte mit der Bahn, also Westend-Halensee, war mit dem Busersatzverkehr dann, wenn du Glück hattest und nicht gerade Rush-Hour war, vielleicht in 20 Minuten zu machen. Das kann aber auch 35 bis 40 oder 45 Minuten gedauert haben. Das heißt, das ist natürlich eine Situation, wo die Leute sagen, das kann eigentlich nicht so weitergehen, weil natürlich stehen auch die Busse, die es ja gibt, im Stau. Und die waren auch super voll am Freitagmorgen. Da haben sich die Leute reingequetscht. Da standen die Leute in Trauben davor. Also das ist schon eine Situation, die so nicht weitergehen kann. Ob Frau Bonde wirklich schon den richtigen Plan hat, wie sie das alles entschärfen will, da bin ich mir nicht sicher. Es wird vermutlich auch nicht besonders leicht sein. Eben weil natürlich sich auch der normale Verkehr, eben nicht nur der Busverkehr, in diesem Bereich natürlich total knubbelt, eben wegen der Umfahrung. Und dann, ich meine, wir kennen das ja alle, dann steht auf der Busspur, weiß ich nicht, mal wieder irgendein döseliges Mietauto oder sowas oder der Lieferverkehr hat sich gerade wieder dahingestellt. Das ist halt alles eine richtig blöde Situation.
Ja, das dachte ich gerade auch so ein bisschen, dass gerade Ute Bonn natürlich unter Druck steht. Sie muss natürlich jetzt liefern. Sie ist jetzt die Krisenmanagerin. Also man kann einerseits im Parlament sagen, ja, ich habe es hier so vorgefunden, ich kann da nichts dafür. Ihr habt es ja vorher gemacht und nicht aufgepasst. Aber ab jetzt ist sie halt in Charge. Ab jetzt muss sie liefern. Und da reicht es, glaube ich, nicht, sich dann die orangefarbene Jacke überzuziehen. Da muss dann mehr kommen. Und die Ankündigung, ich spreche mit allen, ja, das kann man auch erwarten. Also ich glaube, da muss eine Senatorin wirklich noch in die Rolle der Krisenmanagerin, die sichtbar anpackt und dann auch liefert, hineinwachsen. Bisher war das ja so ein bisschen immer hinterherkleckern. Und na klar sind auch andere mit beteiligt, es sind mehrere Akteure, das stimmt alles schon. Aber da würde ich mir schon auch Tatkraft jetzt wünschen. Und da müsste man, glaube ich, auch mal so ein bisschen den Blick jetzt mal weiten. Weil wir haben ja mit der Stadtautobahn nicht nur diesen einen neuralgischen Punkt. Wir haben irgendwann in naher Zukunft auch die Rudolf-Wessel-Brücke, die komplett gemacht werden muss. Also da gibt es ja mehrere Probleme. Und insgesamt haben wir ja diverse Brücken, die nicht nur dem Bund gehören, auch dem Land Berlin, wo wir wissen, da bahnt sich etwas an. Und ich finde, da müsste dann perspektivisch, wenn dann der allererste Krisenmodus vorbei ist, die Senatoren auch so ein bisschen mal den Blick nach vorne richten und sagen, okay, wir haben hier einen so gigantischen Sanierungsstau. Was ist eigentlich mit so vielen Vorhaben, die man sich wünschen würde im Bereich Neubau? Jetzt komme ich zu den Klassikern, TVO oder auch 100 Verlängerung. Ist das überhaupt noch politisch realistisch? Oder muss ich jetzt auch mal sagen, nee Leute, erstmal müssen wir gucken, dass uns nicht alles wegbröselt. Und da glaube ich, wird es jetzt spannend. Und da kann man dann auch sehen, ob Ute Bonde hier wirklich eine Senatorin ist, die in die Zukunft gerichtet Politik macht.
Jan, du hast gesagt, du würdest dir da Tatkraft wünschen. Ich glaube, da bist du echt nicht der Einzige. Und nicht nur die Opposition, fand ich, hat am Donnerstag im Abgeordnetenhaus Kritik an Ute Bonde geäußert. Die zwar sehr laut, aber ich fand auch beim Koalitionspartner von der SPD war schon relativ deutlich zu hören, dass man sich da Führung wünscht. Von Tino Schopf zum Beispiel, dem Verkehrsexperten der SPD. Der hat das in einem ganz schönen Vergleich dargestellt.
Das Orchester ist vollständig und hat seine Plätze eingenommen. Und jetzt liegt es an Ihnen, als Dirigentin, dass alles ineinander greift und alle Beteiligten gemeinsam spielen.
Also er hat sehr klar gesagt, Ute Bonde muss jetzt hier die Führung übernehmen. Und was ihm auch sehr wichtig war, es dürfe jetzt keine falschen Töne geben, keine schiefen Töne, hat er gesagt. Also da ist schon bei der SPD auch gehörig Erwartungshaltung da.
Also auf die Pauke hauen alleine, was sie ja im Moment auch noch nicht mal macht. Aber das würde nicht reichen, sondern man muss da schon sehr feinfühlig wahrscheinlich die verschiedenen Orchesterteilnehmer zusammenbringen. Und damit kommen wir eigentlich zu dem Problem, was ja auch noch auf dem Tisch liegt bei Ute Bonde, weswegen ja manches Umsteigen auf den öffentlichen Nahverkehr gar nicht so einfach war in dieser Woche. Die BVG hat nämlich erneut gestreikt, wieder 2 Tage, Mittwoch, Donnerstag, obwohl auch gerade hier in diesem Westbereich am Funkturm so viel Verkehr sich knubbelt und jetzt eben auch die S-Bahn noch dazu ausgefallen ist. Jan, dieser Streik, gleichzeitig aber der Weg in die Schlichtung. Wie beurteilst du das?
Da haben viele, auch Gewerkschafter, den Kopf geschüttelt, dass wir jetzt schon so viele Runden an Warnstreiks erlebt haben, dass praktisch jetzt nochmal gewarnstreikt wird und parallel noch eine Schlichtung verkündet wird. Das ist ja schon ein Widerspruch. Einerseits nochmal den Druck maximal erhöhen, die Stadt auch wirklich maximal belasten und gleichzeitig aber sagen, ja, wir können ja zusammen nochmal reden vielleicht. Und dann auch noch als drittes parallel laufen zu lassen, eine Urabstimmung über einen unbefristeten Erzwingungsstreik, das ist schon, ja, um im Klangbild zu bleiben, eine gewisse Kakophonie gewerkschaftlich, die da sozusagen produziert wird. Das sind sehr nicht passende wirklich Signale. Und da merkt man auch schon, dass das ein wirklich extrem harter Tarifkonflikt ist, wie ihn Berlin lange nicht gesehen hat.
Sabine, es gibt jetzt 2 Schlichter, die von BVG und Verdi benannt wurden. Das ist Matthias Platzek, der frühere Ministerpräsident von Brandenburg. Die BVG hat ihn an den Schlichtertisch gebeten, genauso wie Bodo Ramelow, früherer Ministerpräsident von Thüringen. Den hat Verdi eingeladen. Ist das eine gute Wahl, dieses Duo?
Ach, ich glaube schon, weil die, also vor allem Matthias Platzek hat so viel Erfahrung mit solchen Schlichtungen. Also ich glaube, dass die da schon gut reingehen und auch vermutlich als Duo gut zusammenspielen können. Aber es ist natürlich alles nicht einfach, weil man muss auch sagen, es gibt ja schon Druck aus der Politik. Das haben wir auch in der Abgeordnetenhausdebatte gehört von der Verkehrssenatorin Ute Bonde, die, wie ich fand, relativ klar war, was die BVG anging. Also sie hat dann an die Kompromissbereitschaft der Verhandlungspartner appelliert, hat aber sehr deutlich auch gesagt, keiner kann an Maximalforderungen festhalten, hat betont, na, die BVG, die habe doch schon 4 Angebote unterbreitet und habe gesagt, das, was sie jetzt vorschlägt, das würde doch die Gehälter, gerade auch über die, bei den Busfahrern, über die wir so oft reden und so weiter und U-Bahn-Fahrern, würde doch die Gehälter, die zugegeben im Moment sehr niedrig sind im Bundesvergleich, würde sie bundesweit in die Spitzengruppe katapultieren, hat Ute Bonde gesagt. Also da fand ich, war schon die ziemlich klare Erwartung rauszuhören, jetzt muss ich aber mal die Gewerkschaft bewegen. Also mal gucken, wie auch die Schlichter mit so einem Druck von außen umgehen.
Und um da mal ein paar Zahlen zu hören, Jan, du hast das, glaube ich, vorbereitet, um mal zu sehen, sind das jetzt überhöhte Forderungen von Verdi? Sind die angemessen? Wie siehst du das?
Es sind auf jeden Fall extrem hohe Forderungen. Wenn wir mal schauen, es kam ja gerade noch Ende der Woche Einigung aus dem öffentlichen Dienst, da reden wir über Tarifsteigerungen von 5,8% über 2 Jahre. 5,8%. Und das, was die BVG zuletzt geboten hatte, ist, je nachdem, wie man jetzt rechnet, 17-19% für die Beschäftigten im Fahrdienst. Also wir reden über wirklich richtig viel Geld. Und was hier so hervorsteht, ist praktisch diese Position der Gewerkschaftsseite zu sagen, eigentlich wollen wir, dass unsere Forderung, die wir schon im Oktober erhoben haben, da geht es ja darum, 750 Euro im Monat mehr für die Beschäftigten, die wollen wir eigentlich genau so haben. Also eigentlich kommt das so ein bisschen durch, wir wollen gar nicht verhandeln. Wir wollen, dass ihr diese Pille schluckt, wir brauchen das Geld, es steht uns zu. Und das ist, glaube ich, für diese ganze Atmosphäre, für das ganze Setting total wichtig. Das ist schon ziemlich radikal. Und da macht es auch Sinn, dass diese beiden, sag ich mal, Schlichter, Profis, Ramelow und Platzek, da rankommen, die ja auch schon die Dinge mal ins Lot gebracht haben zwischen GDL und Bahn. Das waren ja eh nicht festgefahrene Tarifkonflikte. Also da hat man schon wirklich die Top-Besetzung gewinnen können. Also die Forderungen, die sind extrem hoch. Sie sind auch ein Stück weit berechtigt, weil eben die BVG im Vergleich mit anderen Verkehrsbetrieben an Boden verloren hat. Da ist man eher weggerutscht, da will man wieder Anschluss gewinnen. Aber dass Berlin unbedingt bei der Bezahlung mit Hamburg konkurrieren müsste oder mit Baden-Württemberg, da bin ich mir nicht ganz sicher. Man muss ja auch ein bisschen den Blick haben, in welchem anderen Umfeld man ist, in welcher Region, wie das Gefüge so ist. Und die BVG, das auch noch als Aspekt, ist ja, ob man will oder nicht, ein Zuschussgeschäft. Also wir alle als Steuerzahler, als Fahrgäste buttern da ordentlich rein. Das Land Berlin ist ziemlich klamm bis pleite, das wissen wir auch. Also da, finde ich, muss man schon feststellen, diese Forderung, die wirkt in der jetzigen Landschaft, in der Haushaltslage, in der wir uns befinden, die wirkt schon relativ exotisch.
Jetzt sind 2 Wochen Schlichtungszeit angesetzt. Währenddessen läuft allerdings, du hast es angedeutet, weiterhin eine Urabstimmung, quasi so auf Vorrat, wenn diese Schlichtung scheitert, dass man dann seinen unbefristeten Streikbeschluss möglicherweise rausziehen kann. Was passiert, wenn jetzt da keine Einigung in Sicht ist?
Also das hat, glaube ich, auch der Verhandlungsführer der Gewerkschaft, Jeremy Ahn, ziemlich klar gemacht, dass man diese Urabstimmung will, um eine Druckkulisse zu haben, auch während der Schlichtung. Und es ist ein Vorratsbeschluss. In dem Moment, wo die Schlichtung nicht zum Ergebnis führt, keine Einigung da ist, kann Verdi loslegen. Dann gibt es das Votum der Mitarbeiter. Da sagen auch viele, die in Gewerkschaftskreisen sind, nicht bei Verdi, da wurde ordentlich die Belegschaft auch nochmal motiviert, auf den Baum gebracht, letztlich hier maximal kämpfen zu wollen. Da ist, glaube ich, eine hohe Streikbereitschaft und da ist es auch schwer für eine Gewerkschaft, dann wieder Mitarbeiter runterzuholen. Also da ist Druck auf dem Kessel und wenn da jetzt die Schlichtung nicht zum Ergebnis führt, glaube ich, dann sind hier alle Schleusen offen. Dann kann es wirklich unbefristete Streiks geben und dagegen wären diese Warnstreiks, die wir hatten, natürlich wirklich nur Vorgeplänkel gewesen.
Aber da frage ich mich wirklich, inwieweit dann nicht der öffentliche Druck einfach auch zu groß wird. Weil wenn wir die gesperrte Ringbahnbrücke weiter haben, diese Umfahrung jetzt auch dann, was die Ringbahn selbst angeht, und dann unbefristete BVG-Streiks, also ich habe irgendwie das Gefühl, das können die nicht machen, oder?
Das frage ich mich auch. Das fragen sich auch Menschen, die in anderen Gewerkschaften sind, die in Branchen sind, zum Beispiel in der freien Wirtschaft, wo man natürlich auch gucken muss, wie geht es dem Unternehmen, was kann ich dem zumuten? Das ist bei Verdi ein bisschen anders. Da gibt es offenbar auch intern sehr starke Fachbereiche, jetzt der für Verkehr, die dadurch auch eine Menge Druck entfalten und die sind letztlich nur ihren Mitgliedern verpflichtet. Und wenn die sagen, es reicht nicht, wir wollen mehr, ist das natürlich mit einer großen Mehrheit Antrieb genug, diese harte Position einzunehmen. Und man kann ja sagen, so bei Tarifverhandlungen gibt es immer so ein Muster, da wird eine hohe Forderung aufgestellt, dann kommt ein niedriges Angebot und man trifft sich irgendwie in der Mitte. Aber die BVG, die ist ja schon relativ weit entgegengekommen. Also wenn man das mal so sich in Zahlen anguckt, gibt es ein Angebot, was sich auf über 500 Euro mehr im Monat für die Beschäftigten im Fahrdienst beläuft. Das ist ja nicht nichts.
Das ist sogar eine ganze Menge, finde ich. Klar, wenn man von einer relativ niedrigen Stufe kommt, aber 500 Euro in der jetzigen Situation ist, finde ich, schon mal eine Marke, oder?
Am Ende, du hast es ja auch angesprochen, Jan, es ist ein Zuschussgeschäft. Kann das auch dazu führen, wenn jetzt Verdi wirklich noch zu einem höheren oder in einem Gehaltsabschluss in dieser Größenordnung kommt, kann das dann dazu führen, dass die BVG halt nicht ausbaut, sondern eher zurückfährt, ihre Leistung zurückfährt, um das Hohe überhaupt finanzieren zu können?
Ich würde gar nicht sagen kann, ich würde sagen es wird. Das sind doch schon die Drohkulissen, die an die Wand gemalt worden sind vom Finanzsenator Stefan Evers und auch von Verkehrssenatorin Ute Bonde. Es ist auch, glaube ich, dann am Ende reine Mathematik. Wenn man einen Betrag X hat und davon muss man dann eben mehr für Personal bezahlen, dann muss man woanders wieder einsparen. Und die einfachste Möglichkeit ist dann eben letztlich das Angebot. Die Ticketpreise können nicht unendlich in die Höhe steigen. Man kann natürlich kostenlose Angebote streichen, Sozialticket, Schülerticket. Dann ist die Frage, will man das politisch? Will man auch möglicherweise am Deutschlandticket aussteigen? Geht das überhaupt? All solche Dinge, das kann man natürlich machen. Aber das ist natürlich auch dann wieder kontraproduktiv, wenn man sagt, wir müssen eigentlich den ÖPNV aus diversen anderen Gründen stärken. Also da beißt sich die Katze so in den Schwanz. Also man kommt nicht umhin, dass das Geld eben nicht mehr frei verfügbar ist wie noch vor ein paar Jahren, wo es irgendwie unbegrenzt dascheen oder so. Das hat sich ein bisschen geändert und ich glaube, die müsste auch eine Gewerkschaft Rechnung tragen und auch ein bisschen versuchen, die eigenen Mitglieder wieder einzufangen. Und nochmal, über 500 Euro sind nicht nichts.
Nicht nichts, das sagt Jan Menzel zum letzten Angebot der BVG im Tarifstreit. Da ist also weiter Feuer drin. Danke, Jan, ganz herzlich.
Gerne.
Und mit dabei war auch Sabine Müller, beide aus unserer Landespolitikredaktion. Wir haben auf die Verkehrslage in Berlin geguckt. Streiks bei der BVG, eine bröckelige Autobahnbrücke und die S-Bahn, die auch nicht mehr drunter durch darf, wird uns weiter beschäftigen. Ganz sicher. Danke dir, Sabine.
Sehr gerne.
Soweit die Spreepolitik für diese Woche. Und wenn Sie nun weiterhören möchten, hier noch ein Podcast-Tipp. Schreiben und Schreddern mit Erfolgsautor Marc-Uwe Kling. Jetzt gibt es nämlich eine Podcast-Spezialfolge. Zu Gast ist der wunderbare Synchron- und Hörspielsprecher Andreas Fröhlich, bekannt zum Beispiel als die deutsche Stimme von Gollum aus dem Herrn der Ringe. Diese Spezialfolge von Schreiben und Schreddern gibt es ab dem 4.4. in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin Angela Ulrich. Danke Ihnen fürs Zuhören.